Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Auch ich grüße Sie und euch sehr, sehr herzlich. Ich spreche von hier nicht, weil ich was gegen Kanzeln hätte, sondern weil ich auch einiges auf der Leinwand habe und selber auch einiges direkt von der Leinwand vorlesen werde. Und das kann ich von hier aus besser. Ich freue mich, hier zu sein. Meine Gedanken gehen zurück einige Jahre. Ich glaube, es war im Jahr 2017, in dem Jahr des Reformationsjubiläums. Da war ich das letzte Mal hier zu einer Regionaltagung des Gemeindehilfsbundes, damals noch in Rothenburg an der Wümme. Und da durfte ich sprechen zu dem Thema, was wir von den Reformatoren lernen können im Jahr der Reformation. Und auch jetzt wird es wieder ein bisschen geschichtlich. Die Astrid hat ja in ihrem Lied unter anderem auch beklagt, dass wir in einer geschichtsvergessenen Zeit sind. Das macht auch vor der christlichen das kam so in einer der letzten Strophen, ne? Und dass uns dadurch manchmal das Bewusstsein nicht für das so gegeben ist mehr, für das, was der Herr in der Vergangenheit getan hat. Aber Christen sollten geschichtsbewusst sein. Denn wir haben ja einen Gott, der in die Geschichte hineinwirkt, der Geschichte macht. Die Bibel ist voll von Geschichte. Nicht von Geschichten, sondern von Geschichte. Unser Gott ist ein Gott, der Geschichte gemacht hat, der Geschichte macht. In der Bibel, wo er sich offenbart hat, aber eben auch in der Geschichte seines Volkes, seiner Gemeinde durch die Jahrhunderte. Und wir können lernen von dem, was unsere Vorfahren im Glauben, Väter und Mütter, die uns vorangegangen sind, was die mit dem Herrn erlebt haben. Ich finde das immer spannend. Und bei Bekenntnissen geht es auch um Kirchengeschichte. Weil in der Geschichte des Volkes Gottes gab es eben immer wieder diese Herausforderung, sich zu der Wahrheit des Wortes Gottes in konkreten Situationen zu bekennen, Flagge zu zeigen, das Bekenntnis zu Jesus auch nach außen zu tragen oder nach innen hinein, in die Christenheit hinein, für Klärung zu sorgen, da wo Verwirrung gekommen ist. Das Wichtigste haben wir heute eigentlich schon alles gehört, nämlich die biblische Grundlegung. Die Bibel ist für uns das Wichtigste. Aber wir haben am Ende des Vortrags von Johann, des Bibelvortrages auch gehört, dass eben aus dem, was die Bibel sagt, dass er wächst, dass es gar nicht anders sein kann, dass Gemeinde Jesu Christi eben immer auch bekennende Gemeinde ist. Und so sind in der Geschichte der Gemeinde, der Kirche Jesu Christi auch immer wieder Bekenntnisse formuliert worden, mit dem Anliegen, biblische Wahrheit auf den Punkt zu bringen, kurz zusammenzufassen, verständlich zu machen, dadurch Einheit herzustellen und wo nötig auch Abgrenzung zu schaffen. Ein Auftrag, wir haben es gehört, der aus der Bibel erwächst. Und wir machen einen Turbo-Durchlauf durch jetzt 2000 Jahre Kirchengeschichte. Machen wir mal eben so. Ich hoffe, alle sind noch fit. Die Pause war ja jetzt nicht so lang, ne? Aber dann freut euch aufs Mittagessen. Da kann man dann auch noch mal über alles sprechen. Denn an solchen Tagen gehört die Begegnung auch dazu. Ich kann das schon verstehen, dass das gerade schwer fiel, sich von den Kaffeetassen loszureißen, weil es geht ja nicht nur um den Kaffee, es geht um diese Begegnung mit den Geschwistern, die vielleicht man lange nicht gesehen hat und die gleiche Sorgen haben und wo es einen gut tut, dass man sich austauschen kann. Dazu wird nachher noch Gelegenheit sein. Johann hat es gesagt, ich muss mir mal Platz auf diesem Pult schaffen. Ich lege mal die Bibel hier in die Mitte. Ne? Also ich lege sie nicht beiseite, sondern in die Mitte. Und ich fange aber nochmal biblisch an. Lukas zu Beginn seines Evangeliums, des Lukas-Evangeliums, der bringt ja in der Einleitung auf den Punkt, was ihm da wichtig ist. Er schreibt an den hochverehrten Theophilus und dann sagt er, auf dass du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Ich habe gedacht, das passt eigentlich auch zum Thema Glaubensbekenntnisse. Das ist eigentlich auch ein zentrales Anliegen von Glaubensbekenntnissen, uns gewiss zu machen auch, uns auch fit zu machen in der Erkenntnis dessen, was der sichere Grund unseres Glaubens und damit auch unserer Errettung ist. Das war Herzensanliegen der Gemeinde Jesu von Anfang an. Und wir werden das durch die Kirchengeschichte hindurch verfolgen. Hier sind ja Menschen aus ganz unterschiedlichen gemeindlichen Hintergründen, Landeskirchler, manche sind eher lutherisch geprägt, manche eher reformiert. Ich kenne beides. bin von Hause aus und auch aus tiefer geistlicher Überzeugung, ganz tief in meinem Herzen Lutheraner, habe aber im Lipperland, wo es viele reformierte Gemeinden gibt, da lange in einer reformierten Gemeinde gearbeitet, auch die Kirchengemeinde Nümbrecht, in der ich jetzt bin, ist eine evangelische Gemeinde, so heißt es offiziell, aber auch mit starken reformierten Prägungen aus der Vergangenheit, auch mit gewissen lutherischen Anteilen. Das ist nämlich in der evangelischen Kirche im Rheinland. Ne? Und dort gibt es eben, das kommt aus der preußischen Kirchengeschichte, da gab es ja die sogenannte Union, da kommen wir nachher noch drauf. Ne? Und innerhalb der Union gibt es Gemeinden mit stärker reformierter oder lutherischer Prägung. Andere, die heute hier sind, haben eben einen freikirchlichen Hintergrund. Und da gibt es ja auch ganz verschiedene Möglichkeiten. Da kann man evangelisch-methodistisch sein, da kann man vielleicht aus der selbstständig evangelisch-lutherischen Kirche kommen, also Altlutheraner sein, oder da kann man... Ich vermute, das wird heute wegen der Örtlichkeit sein, eher einen baptistischen Hintergrund haben. Dass einige jetzt hier sind, die einen baptistischen Hintergrund haben. Das ist ja eine evangelisch-freikirchliche Gemeinde. Ich habe das so verstanden, ihr gehört auch zum Bund der evangelisch-freikirchlichen Gemeinden in Deutschland. Ne? Also Baptisten und Brüdergemeinden haben sich da zusammengeschlossen. Deshalb ist das so, wir werden heute verschiedene Bekenntnisse kennenlernen, aber ich kann sicherlich nicht allem ganz gerecht werden, ne, weil sonst essen wir morgen Abend noch hier. Und das wird richtig, richtig Arbeit jetzt, das sage ich euch jetzt schon. In welche Richtung muss ich denn zielen mit diesem Teil? Bekenntnisse. Wir wollen einen Überblick geben. Die altkirchlichen Glaubensbekenntnisse, ne? Wir fangen in der alten Kirche an, also alte Kirche, das ist in der Kirchengeschichtsschreibung das, was eben sozusagen die Jahrhunderte, die auf den Beginn der christlichen Gemeinde folgen. Ne? Am Anfang steht, man nennt das so die Urkirche, ne? Das ist die neutestamentliche Zeit und darauf folgt die alte Kirche. Und man spricht von den altkirchlichen Glaubensbekenntnissen. Und diese Glaubensbekenntnisse haben viele, viele christliche Kirchen bis heute gemeinsam. Deshalb nennt man sie auch manchmal die ökumenischen Glaubensbekenntnisse. Jetzt das Wort Ökumene richtig verstehen, ja, nicht im Sinne heute missverstandene Ökumene, wie wir es vom Ökumenischen Rat der Kirchen kennen, mit viel Irrlehre und Verweltlichung und Politisierung und. So Ökumene im ursprünglichen Sinn des Wortes. Ökumene im ursprünglichen Sinn des Wortes bedeutet eben die weltweite Christenheit. Ja, also eigentlich im guten biblischen Sinne, ne, dass überall, wo Menschen an Jesus glauben, die durch diesen Glauben verbunden sind, eine Einheit bilden. Und deshalb spricht man von ökumenischen Bekenntnissen, weil die altkirchlichen Glaubensbekenntnisse vielen, vielen Christen gemeinsam sind. Und da gibt es natürlich das apostolische Glaubensbekenntnis. Da gibt es schon etwas weniger bekannt. Das nicänische Glaubensbekenntnis, so sagt man oft in Kurzform, der korrekte Name ist aber Niceno-Konstantinopolitanum. Aber ich darf gerade mal fragen, wer hat hier schon mal vom nicänischen Glaubensbekenntnis gehört? No, das sind ja schon mal einige. Wer ist schon mal in einem Gottesdienst gewesen, wo es gemeinsam gesprochen wurde? No, das sind ja auch schon mal einige. Das ist ja erfreulich. Also auch in meiner Kirchengemeinde an bestimmten hohen Christusfesten sprechen wir das gemeinsam. Dann nicht auswendig, das Apostolikum können ja die meisten auswendig, so auswendig, dass es manchmal runtergerappelt wird. Ne? Das liegt aber nicht am Apostolikum, sondern an unserer sündigen menschlichen Art. Ne? Das ist auch wie mit dem Vaterunser, wenn wir das auswendig sprechen. Wenn wir das oberflächlich tun, ist nicht das Vaterunser schuld, sondern unsere sündige Art. Ne? Aber dann das Chalcedonense, wer hat davon schon mal gehört? No, jetzt wird es schon mehr. Jetzt geht es schon mehr ans Eingemachte. Das ist benannt nach einem Konzil, nach einer Synode, die in dem Ort Chalcedon stattfand. Und das Athanasianum. Athanasianum. Ja, immer wenn ich das schreibe, muss ich aufpassen, dass ich keinen Buchstaben vergesse. Das ist ja ein verschachteltes. Wer hat davon schon mal gehört? Das Athanasianum. Oh, das sind auch schon so ein paar. Ne? Ja, okay. Wir gucken uns das ein bisschen an. Wir kommen zuerst zum Apostolikum. Das Apostolikum hat seine Wurzeln im Prinzip im Taufbekenntnis. Es Das Apostolikum, so wie wir es kennen, hat gewisse Vorformen gehabt. Und eine dieser Vorformen, die bedeutendste Vorform, ist das sogenannte Romanum. Das ist das altrömische Taufbekenntnis. Geht man also davon aus, dass das sozusagen eben seine Wurzeln in der Christenheit in Rom hat und formuliert wurde, damit Menschen, die zum Glauben gekommen sind und sich taufen lassen, im Taufunterricht sozusagen, in ihrem Glaubenskurs, in der Hinführung zum Glauben, durch dieses Bekenntnis eben unterwiesen wurden und mit diesem Bekenntnis dann eben auch ihren Glauben ausgedrückt haben. So, und ich habe uns mal den Wortlaut des Romanums, so wie es uns von Marcel von Ancyra überliefert wurde, mitgebracht. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen und an Jesus Christus, seinen Sohn, den einzig Geborenen, unseren Herrn, der geboren ist aus Heiligen Geist und Maria, der Jungfrau, der unter Pontius Pilatus gekreuzigt und begraben wurde, am dritten Tag von den Toten auferstanden, aufstieg in den Himmel und zur Rechten des Vaters sitzt, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten, und an den Heiligen Geist, die heilige Kirche, die Vergebung der Sünden, des Fleisches Auferstehung. Also wir sehen, wie schon in diesem Romanum, in dieser Vorform des Apostolikum, ganz viele Sachen drin sind, die nachher auch im Apostolikum stehen. Das Apostolikum ist aber sozusagen weiter gewachsen. Aber wir sehen, zu der Form, wie wir sie heute kennen, die ist erstmals überliefert von dem Mönch Pirmin von Reichenau, circa 730, 750 in der Zeit. Da ist also das Apostolikum, so wie wir es heute kennen, in diesem Wortlaut so überliefert, bei diesem Pirmin von Reichenau. Aber wir sehen, die Wurzeln gehen eben ganz weit zurück bis in die alte Kirche. Dass etwas erst später überliefert ist, sodass wir erst spätere Quellen haben, heißt ja immer nicht, dass das nicht schon eine lange Vorgeschichte hat. Und wir sehen etwas ganz Wesentliches beim Apostolikum und nachher auch beim Nizenum, das ist diese Dreiteilung, und die geht ja schon aufs Alte Testament zurück, Vater, Sohn und Heiliger Geist. In der Ostkirche, ja, man spricht ja von der Westkirche und der Ostkirche, irgendwann ist die Entwicklung auseinandergegangen, ja, mit Ostkirche meinen wir jetzt die orthodoxen Kirchen, da ist das Apostolikum nicht verbreitet. Das hat immer was ein bisschen mit der Kirchengeschichte zu tun. Wir sehen, es ist gewachsen auf dem Boden der Westkirche und ist deshalb hier am weitesten verbreitet. Die Textfassung, die wir heute in den meisten Gottesdiensten sprechen, vom Apostolikum, die geht auf das Jahr 1971 zurück. Wer das Apostolikum davor gelernt hat, der weiß, dass da zum Beispiel nicht von der Auferstehung der Toten, sondern der Auferstehung des Fleisches die Rede war. Um die Leiblichkeit der Auferstehung zu betonen. Schon Martin Luther hat aber in seinem großen Katechismus eingeräumt, dass wir in der deutschen Sprache das Wort Fleisch eben auch oft sehr missverstehen können. 1971 gab es eine Arbeitsgemeinschaft für liturgische Texte. Da waren Vertreter der evangelischen Landeskirche, der katholischen Kirche, der altkatholischen Kirche und auch einzelner Freikirchen drin. Die haben eine liturgische Kommission gebildet und die haben das Apostolikum sozusagen sprachlich überarbeitet. Hat es natürlich auch Anfragen und Kritik dran gegeben, das wissen wir. Aber gut, die Form, wie sie heute gebräuchlich ist, hat sich doch ziemlich durchgesetzt. Wir gehen jetzt mal einen Schritt weiter, aber wir behalten im Kopf, das Apostolikum ist von seinem Ursprung her ein Taufbekenntnis gewesen. Also hier ging es weniger darum, nach außen hin eine Abgrenzung gegenüber ihr Lehre zu schaffen, sondern es ging mehr darum, sozusagen positiv gegenüber Gott und der Umgebung auszudrücken, das glaube ich, dazu stehe ich. Es ist ja auch ein Stück wie ein Gelöbnis Gott gegenüber, dass ich mit diesem Bekenntnis mich ihm auch angelobe, ja, und sage, das bist du für mich und darum bist du mir wichtig. Aber es ist auch ein Bekenntnis eben nach außen, auch für den Neubekehrten gegenüber der Gemeinde. Und letzten Endes auch ein Bekenntnis kann es in bestimmten Situationen sein gegenüber der Welt. Mit dem nächsten Bekenntnis, mit dem Nizenum, ist das schon ein bisschen anders. Da ging es stark um die Klärung von Lehrstreitigkeiten. Und zwar gab es einen Streit in der alten Kirche über die Bedeutung der Person Jesu Christi. Man spricht da vom arianischen Streit, weil ein wichtiger Protagonist in diesem Streit, das war Arius, das war ein Kirchenmann, und der hat, ich kann das hier nur verkürzt wiedergeben, der hat die Ansicht vertreten, dass wenn man von Jesus als dem Sohn Gottes spricht, dass das nicht bedeutet, dass Jesus Christus ganz genauso Gott ist wie sein Vater, sondern dass Jesus Christus irgendwann mal geschaffen wurde. Uns kann eine ähnliche Anschauung begegnen, wenn wir mit Zeugen Jehovas zu tun haben. Wenn Sie zu einem Zeugen Jehova an der Haustür sagen, ich glaube, dass Jesus Gottes Sohn ist, dann wird der Zeuge Jehova sagen, das glaube ich auch. Wenn Sie dem Zeuge Jehova sagen, ich glaube, dass Jesus Gott ist, dann geht die Diskussion erst richtig los. Ne? Also, ne, was verstehe ich unter Sohn Gottes? Verstehe ich unter Sohn Gottes, damit soll die tiefe Einheit und Wesensgleichheit zwischen Jesus und seinem Vater ausgedrückt werden? So wie es ja im Johannesevangelium uns berichtet wird, wie die jüdischen Gegner Jesus das verstanden haben. Weil du dich Gottes Sohn nennst, machst du dich Gott gleich? Oder soll man ausgedrückt werden, wenn wir sagen, Jesus ist Gottes Sohn, dass er irgendwie ein bisschen weniger Gott ist als sein Vater? Und darum ging dieser arianische Streit. Ist Jesus ein Geschöpf Gottes? Das erste, das wichtigste, das vornehmste und höchste Geschöpf zwar? Oder ist Jesus letzten Endes selbst eben Schöpfer? Ja, das ist ja der tiefe Graben, ja? Der Schöpfer und seine Geschöpfe. Auf welche Seite gehört Jesus? Darum ging es im arianischen Streit, und der hat die alte Christenheit, die alte Kirche tief erschüttert. Das ist also eine ganz tiefe Auseinandersetzung gewesen mit tiefen Kämpfen. Und im Jahr 325 gab es dann in der Stadt Nicäa, manche schreiben das mit C, manche mit Z, je nachdem, wie man das Wort eindeutscht. Ne, deshalb wird manchmal auch der Begriff Nicänum mit C oder manchmal mit Z geschrieben. Und 325 war das Konzil in Nicäa, und dort wurde festgeschrieben mit dem griechischen Wort homoousios, dass Jesus wesenseins ist mit seinem Vater, womit eben ausgesagt werden sollte, Jesus Christus selbst ist ganz wahrer Gott. Das wurde dort im Jahr 325 festgeschrieben. Ein Konzil, was maßgeblich auch beeinflusst wurde vom römischen Kaiser Konstantin, übrigens das nur am Rande. Aber die Streitigkeiten gingen in den nachfolgenden Jahrzehnten noch weiter. Das Thema war noch nicht ganz abgeräumt. Es ging wieder los, zumal dann auch noch die Frage auftauchte, wie ist das eigentlich mit dem Heiligen Geist? Der kam also auch immer mehr in den Fokus. Da gab es die Richtung der sogenannten Pneumatomachen. Das war also eine Richtung, die eben der Ansicht widersprochen hat, dass der Heilige Geist genauso personhaft und genauso Gott ist wie der Vater und der Sohn Jesus Christus. Und deshalb wurde der geistliche Klärungsprozess aufgrund des biblischen Zeugnisses weiter vorangetrieben. Und dann wurde 381 ein neues Konzil einberufen, diesmal nach Konstantinopel, maßgeblich von der politischen Seite. Im Reich war Kaiser Theodosius die treibende Kraft. Und dort wurde das nicänische Glaubensbekenntnis von 325 nochmal bestätigt und erweitert. Und das, was wir heute nicänisches Glaubensbekenntnis nennen, ist das, was auf diesem Konzil 381 verabschiedet wurde. Wo man versucht hat, sich nach verschiedenen Seiten klar abzugrenzen, nämlich gegen das Missverständnis eines Tritheismus, drei, also dass wir an drei Götter glauben würden. Aber genauso hat man sich abgegrenzt gegen das Missverständnis des sogenannten Modalismus. Das war auch eine theologische Richtung, die es damals gab. Modalismus bedeutet, dass eigentlich Vater, Sohn und Heiliger Geist eine Person sind, die sozusagen immer nur in verschiedenen, ich drücke das mal bildhaft auf, in verschiedenen Kleidern auftritt. Also um das anschaulich zu machen, das würde bedeuten, man würde sagen, der Vater, Gott Vater, hing am Kreuz. Und da merken wir vielleicht schon, wenn ich das so ausdrücke, da stimmt irgendwas nicht. Wir wissen aus der Bibel, der Sohn, Jesus Christus, hing am Kreuz. Und er hat zu seinem Vater gerufen. Oder der Sohn, Jesus Christus, steht im Jordan, wird getauft, die Stimme des Vaters kommt aus dem Himmel. Haben mir die Zeugen Jehovas an der Haustür vorgehalten. Wenn ich gesagt habe, Jesus und sein Vater sind eins, haben sie die Zeugen Jehovas, ja, wie geht das denn? Bei der Taufe steht Jesus im Wasser, der Vater ist im Himmel. Das passiert dann, wenn wir versuchen, dieses Geheimnis der Dreieinigkeit von der Logik her zu packen. Und das werden wir natürlich nie ganz packen, sondern man muss sich nach zwei Seiten abgrenzen, gegen den Tritheismus, also wir glauben nicht an drei Götter, und man muss andererseits eben auch festhalten, dass die Bibel, obwohl wir an einem Gott glauben, dass sie trotzdem sehr klar auch wieder unterscheidet zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Nicht der Vater hing am Kreuz, sondern Jesus Christus. Um das mal so kurz auszudrücken. So das nizänische Glaubensbekenntnis, wenn das hier viele kennen, dann weiß ich gar nicht, ob wir das uns ausführlich angucken sollen, aber ich habe es doch mal mitgebracht, für die, die es vielleicht noch gar nicht kennen. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und unsichtbare Welt. Und der zweite Teil über Jesus ist der größere, wie im Apostolikum auch, und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater, geboren vor aller Zeit. Geboren, aber nicht geschaffen. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen. Eines Wesens mit dem Vater, durch ihn, also durch Jesus, ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus. Er hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tag auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten des Vaters und wird wiederkommen, in Herrlichkeit zu richten, die Lebenden und die Toten. Seine Herrschaft wird kein Ende sein. Und der dritte Teil dieses Niceno-Konstantinopolitanums, wir glauben an den Heiligen Geist, der der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige christliche und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen. Das ist das nizänische Glaubensbekenntnis. Ich bin froh, dass das im evangelischen Gesangbuch im Anhang abgedruckt ist. Wenn wir das in meiner Gemeinde sprechen, dann sagen wir also so, im Anhang bitte aufschlagen, Seite so und so viel. Und dann sprechen wir das an großen Christusfesten, wo es eben besonders um Jesus Christus geht. Das nizänische Glaubensbekenntnis hat besonders starke Verbreitung eben auch in der Ostkirche gefunden. Ich sage, das Apostolikum ist mehr in der Westkirche, also auch in der orthodoxen Kirche hat das nizänische Glaubensbekenntnis eine starke Verbreitung gefunden, mit einem kleinen Unterschied. Ich habe uns deshalb hier das Wort, dass der Heilige Geist nicht nur aus dem Vater, sondern auch aus dem Sohn hervorgeht, unterstrichen. Im lateinischen Originaltext heißt das Filioque. Und aus dem Sohn. Das ist eine Ergänzung, die auch in der Westkirche nachträglich ins nizänische Glaubensbekenntnis eingefügt wurde. Also alles noch in alten Zeiten. Aber eben nach dem Konzil. In Spanien und in Frankreich hat man damit angefangen und dadurch hat sich das dann in der Westkirche durchgesetzt, um damit noch stärker die gleiche Bedeutung von Vater und Sohn zu betonen. Die orthodoxe Kirche hat das von Anfang an kritisiert, dass das nachträglich eingeführt wurde und spricht deshalb dieses Filioque, dieses und aus dem Sohn nicht mit. Das nur der Vollständigkeit halber. Mit dem nizänischen Glaubensbekenntnis wurde aber der Arianismus, also diese Lehre, dass Jesus irgendwie weniger Gott sei als der Vater, im Prinzip aus dem, jetzt gebrauche ich mal das moderne Wort, aus dem Mainstream der Kirchen ausgeschieden. Ich sage das deshalb, weil damals gab es größere arianische Kirchen. Im Rahmen der Völkerwanderung ist ein ganzer Teil von germanischen Stämmen arianisch geworden, weil Wulfila, der Apostel der Goten, der auch die Bibel ins Gotische übersetzt hat, Arianer war. Ja, und deshalb haben gerade die Goten und auch die Vandalen das Christentum in arianischer Form angenommen. Also mit dieser, ich hätte bald gesagt, mit dieser Art Zeugen-Jehova-Lehre. So, nachdem jetzt das geklärt war, wie das mit der Dreieinigkeit ist, wurde weiter debattiert, wie ist das denn, dass Jesus Gott und Mensch in einer Person ist? Wie ist das denn zu verstehen? Wie verhält sich das zueinander, dass wir in der Bibel lesen, dass Jesus auch mit göttlichen Eigenschaften auftritt und dann in manchen Situationen scheinbar so ganz menschlich? Da gab es also Streitigkeiten über die sogenannte Zwei-Naturen-Lehre. Ja, man nennt das die Zwei-Naturen-Lehre. Jesus Christus hat göttliche Natur und hat menschliche Natur. Und da gab es auch wieder zwei Extreme. Das eine waren die sogenannten Monophysiten. Mono, eins, und Physis, Natur. Die also gesagt haben, nachdem Jesus Christus eben aus dem Himmel auf die Erde gekommen ist und Mensch geworden ist, hat er nur eine Natur. Ja, also die göttliche und die menschliche Seite sind so miteinander verschmolzen, dass er nur noch eine Natur hat. Die Nestorianer, die auf einen Kirchenmann Nestorius zurückgingen, die haben genau das Gegenteil betont. Die haben die Unterschiedlichkeit der beiden Seiten von Jesus Christus, sein Menschsein und sein Gottsein, so stark betont, dass schon fast der Eindruck entsteht, dass in Jesus Christus irgendwie zwei Personen nebeneinander existiert hätten. Im Konzil von Chalcedon im Jahr 451 ist dieses Thema dann durchgeklärt worden. Da wurden im Prinzip beide Extreme ausgeschieden. Beide Extreme wurden abgelehnt. Es wurde also gesagt, ja, Jesus Christus ist eine Person, aber nach seiner Menschwerdung vereinigt er in dieser Person zwei Naturen. Wahrer Gott, wahrer Mensch. Also nicht 50% Gott, 50% Mensch, sondern 100% Gott, 100% Mensch. Gleichzeitig wurde aber auch die Lehre der Nestorianer abgelehnt, ja, wo sozusagen die Einheit, wo die Unterschiedlichkeit der beiden Naturen so stark gemacht wird, dass die Einheit der Person sich droht aufzulösen. Auch durch dieses Konzil wurden, wie schon die Arianer, wurden bestimmte Gemeinden aus dem Strom der rechtgläubigen Kirchen ausgeschieden. Ne? Denn gerade im Nahen Osten haben sich die Nestorianer weiter ausgebreitet. Die waren lange eine starke Kirche, die Missionsarbeit bis nach China betrieben haben. Ja, es gab auch mongolische Nestorianer. Ja, in der Verwandtschaft von Genghis Khan gab es Nestorianer. Und andererseits die Monophysiten, die gesagt haben, eigentlich hat Jesus nur eine Natur nach seiner Menschwerdung, auch die haben weiter bestanden, nämlich zum Beispiel bei den Kopten, bei den koptischen Christen in Ägypten. Oder in der sogenannten syrisch-orthodoxen Kirche oder in der armenisch-apostolischen Kirche. Und wir sehen also, dass Nachfolger dieser Kirchen bis in die Gegenwart bestanden haben und bestehen und das orientalische Christentum geprägt haben. Ich habe uns das Chalcedonense aber jetzt nicht extra mitgebracht. Wir können das gar nicht alles lesen. Und ich sehe ja jetzt schon, ist ja gar nicht alles zu schaffen, was wir heute schaffen müssten. Der Ertrag all dieser Lehrdebatten hat dann eigentlich eine Zusammenfassung gefunden im Athanasianum. Das hat seinen Namen von dem Kirchenvater Athanasius, der im arianischen Streit sozusagen ein starker Widerpart für den Arius war. Also der Athanasius war einer, der ganz stark das betont hat, was ich eben sagte, dieses Wort Homoousios. Jesus und sein Vater sind wesenseins. Dafür hat Athanasius in schwierigen Zeiten auch echte Verbannung zum Beispiel in Kauf genommen. Nach ihm ist das athanasianische Glaubensbekenntnis benannt, aber es ist nicht von ihm geschrieben worden. Es ist wahrscheinlich viel später entstanden. Manche Forscher sagen im 7. Jahrhundert, andere sagen, es geht vielleicht schon bis zum Jahr 500 zurück. Aber es hat sich in der westlichen Kirche durchgesetzt. Und ich habe uns, weil diese Bekenntnisse eben für das Verständnis von Dreieinigkeit und dem Verhältnis der zwei Naturen in Jesus Christus, habe ich uns aus diesem athanasianischen Glaubensbekenntnis, das auch sehr lang ist, zumindest die wesentlichen Lehraussagen nochmal mitgebracht. Das Calcedonense, da hatte ich keinen Text mit, das steht hier nur der Vollständigkeit halber. So, das ist aber der rechte christliche Glaube, dass wir einen einigen Gott in drei Personen und drei Personen in einiger Gottheit ehren. Und nicht die Personen ineinander mengen, noch das göttliche Wesen zertrennen. Eine andere Person ist der Vater, eine andere Person der Sohn, eine andere der Heilige Geist. Aber der Vater und Sohn und Heilige Geist ist ein einiger Gott. Gleich in der Herrlichkeit, gleich in ewiger Majestät. Welcherlei der Vater ist, solcherlei ist der Sohn, solcherlei ist auch der Heilige Geist. Der Vater ist nicht geschaffen. Der Sohn ist nicht geschaffen. Der Heilige Geist ist nicht geschaffen. Der Vater ist unermesslich, der Sohn ist unermesslich, der Heilige Geist ist unermesslich. Der Vater ist ewig, der Sohn ist ewig, der Heilige Geist ist ewig. Und sind doch nicht drei Ewige, sondern es ist ein Ewiger. Gleich wie auch nicht drei Unerschaffene, noch drei Unmessliche, sondern es ist ein Ungeschaffener und ein Unmesslicher. Also wir sehen, wie versucht wird festzuhalten, ein Gott, drei Personen. Also auch der Vater ist allmächtig, der Sohn ist allmächtig, der Heilige Geist ist allmächtig und sind doch nicht drei Allmächtige, sondern es ist ein Allmächtiger. Also der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott und sind doch nicht drei Götter, sondern es ist ein Gott. Also der Vater ist der Herr, der Sohn ist der Herr, der Heilige Geist ist der Herr und sind doch nicht drei Herren, sondern es ist ein Herr. Denn gleich wir müssen nach christlicher Wahrheit eine jegliche Person für sich Gott und Herr bekennen, also können wir im christlichen Glauben nicht drei Götter oder drei Herren nennen. Also man muss beides festhalten, jede Person darf Gott und Herr genannt werden und doch sind es nicht drei. Der Vater ist von niemand weder gemacht noch geschaffen noch geboren. Der Sohn ist allein vom Vater nicht gemacht noch geschaffen, sondern geboren. Der Heilige Geist ist vom Vater und vom Sohn nicht gemacht, nicht geschaffen, nicht geboren, sondern ausgehend. Wobei diese Bezeichnung geboren und ausgehend sozusagen nur versuchen, biblische Begriffe nachzusprechen, wie in der Bibel das Verhältnis der drei Personen zueinander beschrieben wird. Damit ist aber keine zeitliche Reihenfolge gemeint, ja, weil zur Göttlichkeit Jesu gehört, dass er ewig ist. Das war nämlich eine Meinung, die Arius vertreten hat. Arius hat vertreten, es gab eine Zeit, wo es ihn noch nicht gab. Ja, und damit hat Arius aber die Gottheit Jesu angegriffen, ja, weil Gott ist ewig. Ja, das müssen wir uns klar machen. Ja, bei uns bedeutet immer geboren werden ein Beginn, dass es einen vorher nicht gab. Ja, die Bibel drückt eigentlich damit aus, wenn Jesus der eingeborene Sohn Gottes ist, dass er eben gleiche göttliche Natur hat wie sein Vater und zu dieser göttlichen Natur gehört das Ewigsein. Deshalb ist er ewig. Ja, also wir haben hier gleich nebenbei noch einen Crashkurs in Dreieinigkeitslehre und Christologie. So ist es nun ein Vater, nicht drei Väter, ein Sohn, nicht drei Söhne, ein Heiliger Geist, nicht drei heilige Geister. Und unter diesen drei Personen ist keine die erste, keine die letzte, keine die größte, keine die kleinste. Sondern alle drei Personen sind miteinander gleich ewig, gleich groß. Auf das also, wie gesagt, ist drei Personen in einer Gottheit und ein Gott in drei Personen geehrt werde. Das war aber noch nicht alles. Das war ja nur Dreieinigkeit. Jetzt kommt noch die Zwei-Naturen-Lehre. So ist nun dies der rechte Glaube, so wir glauben und bekennen, dass unser Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, Gott und Mensch ist. Gott ist er aus des Vaters Natur vor der Welt geboren. Mensch ist er aus der Mutter Natur in der Welt geboren. Also man müsste im heutigen Deutsch sagen, aus der Natur der Mutter. Also jetzt nicht neuheidnisch Mutter Natur, sondern aus der Natur seiner Mutter, nämlich Maria, ist er geboren. Nach seiner Menschheit. Ein vollkommener Gott, ein vollkommener Mensch mit vernünftiger Seele und menschlichem Leibe. Gleich ist er dem Vater nach der Gottheit, kleiner ist er als der Vater nach seiner Menschheit. Und wiewohl er Gott und Mensch ist, so ist er doch nicht zwei, sondern ein Christus. Einer, nicht, dass die Gottheit in die Menschheit verwandelt sei, sondern dass die Gottheit hat die Menschheit verwandelt. An sich genommen. Also Gott wurde nicht in einen Mensch verwandelt, sondern die Gottheit hat die Menschheit angenommen in der Person von Jesus. Also seine menschliche Natur. Ja, einer ist er. Nicht, dass die zwei Naturen vermengt sind, sondern dass er eine einige Person ist. Ja? Eine Person, zwei Naturen. Denn gleich wie Leib und Seele ein Mensch ist, so ist Gott und Mensch ein Christus. Ist also ein Verstehensbeispiel. Welcher gelitten hat, um unserer Seligkeit willen, zur Hölle gefahren, am dritten Tag auferstanden und so fort. Jetzt kommen Dinge, die wir aus dem Apostolikum kennen. Ja, warum haben wir so lange darüber gesprochen? Weil ich glaube, auch heute unbewusst viele Missverständnisse auch bei diesen Fragen unter uns sind. Das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt heute an jeder Stelle unsere Hauptdiskussion. Aber ich glaube, dass auch gerade an dieser Stelle uns bis in die christlichen Gemeinden oft die Klarheit fehlt. Man wird das sicherlich nochmal in Ruhe durchlesen müssen, ja, um alles bis in die Tiefe zu verstehen. Aber das sollen heute ja nur hier ein paar Schneisen geschlagen werden. Diese Glaubensbekenntnisse, ich sagte das schon, die bezeichnen wir als die ökumenischen. Im Originaltext gebrauchen sowohl das Apostolikum wie auch das Nicenum, wie auch das Athanasianum im Blick auf die Kirche den Begriff katholisch und im Blick auf die Lehre spricht das Athanasium immer von der rechten katholischen Lehre. In dem Sinne haben auch die Reformatoren nachher in ihre Glaubensbekenntnisse diese Formulierung katholisch übernommen, nämlich im ursprünglichen Sinn des Wortes. Seit der Reformation verstehen wir ja unter katholischer Kirche, ich sag mal etwas salopp, den Fanclub des Papstes, ja, also die römisch-katholische Kirche. Aber im Ursinn des Wortes heißt ja katholisch eben die umfassende. Damit sollte gesagt werden, eben die ganze Christenheit, alle, die an Jesus glauben. In diesem Sinne haben die Reformatoren viel Wert drauf gelegt, dass das, was wir heute die evangelische Kirche nennen, dass das in Wirklichkeit katholische Kirche ist. Nämlich im Sinne der ursprünglichen, ja, dass sie die Lehre vertreten, die eigentlich für alle Christen allumfassend gültig sein sollte. Und dass also in diesen Bekenntnissen dieses Wort im Ursprung katholisch immer vorkommt, drückt also eben etwas aus von diesem Anspruch, eine Lehre auszudrücken, die eigentlich allen rechtgläubigen Christen gemein sein sollte. Und in dem Sinne haben auch die reformatorischen Bekenntnisschriften die altkirchlichen Bekenntnisse aufgenommen. Ne, also zum Beispiel im Augsburgischen Bekenntnis, einer Grundbekenntnisschrift des Luthertums, wird bewusst bei der Lehre über die Dreieinigkeit oder über Christus daran angeknüpft, was diese Bekenntnisse sagen. Und das ist in einigen reformierten Bekenntnisschriften gar nicht anders. Auch zum Beispiel im sogenannten Hugenottenbekenntnis, also der französischen reformierten Christen aus dem Jahr 1559, wurde ausdrücklich Bezug genommen auf das Apostolikum, das Nicenum, das Athanasianum als die katholischen, ökumenischen, allumfassenden Bekenntnisse. Die Lutheraner haben im Jahre 1580 im sogenannten Konkordienbuch eine Gesamtzusammenfassung ihrer Bekenntnisschriften zusammengestellt und damit sozusagen die Lehrentwicklung der Reformation auf den Punkt gebracht. Und auch dieses Konkordienbuch fängt mit den drei Bekenntnissen an, Apostolikum, Nicenum, Athanasianum. So, wir machen einen großen Sprung. Wir stehen ja vorm Reformationstag. Die reformatorischen Bekenntnisse. Da wenden wir uns zunächst den lutherischen zu. Das wird alles nur sehr verkürzt hier möglich sein, aber wir wollen Überblick bekommen. Im Konkordienbuch von 1580, da sind die lutherischen Bekenntnisschriften endgültig zusammengetragen worden. Johann hat hinten auf dem Schriftentisch dieses Büchlein liegen. Das ist eine neuere Ausgabe der lutherischen Bekenntnisschriften. Allerdings muss man dazu sagen, bei der letzten Bekenntnisschrift, bei der Konkordienformel von 1577, da fehlt bei dieser Ausgabe was, weil das ist nochmal so viel Text. Das haben die bei dieser neueren Ausgabe rausgelassen. Wer die lutherischen Bekenntnisschriften als Ganzes lesen will, die kann man auch kriegen. Ich habe mich jetzt nicht gerade schlau gemacht, wo es die jetzt gerade im Buchhandel gibt. Zu meiner Zeit, wie ich die gekauft habe, kam die Standardausgabe von Fantenhoek und Ruprecht. Das mal am Rande. Ich weiß nicht, wo man sie jetzt am besten kriegt, aber die Gesamtausgabe der lutherischen Bekenntnisschriften ist immer zu haben. Und ich sage, es lohnt sehr. Man muss sich erst ein bisschen reinlesen. Ja, es ist geistige Knochenarbeit, lohnt aber. Empfehle ich. Wer eine kürzere Zusammenstellung von Bekenntnistexten ganz unterschiedlicher Kirchen haben will, auch die altkirchlichen, da fand ich immer hilfreich dieses kleine Buch, was mal in der TVG-Reihe entschieden ist, Bekenntnisse der Kirche. Ich habe im Internet geguckt, ich glaube, das gibt es nicht mehr. Wird aber hier und da im Internet antiquarisch feilgeboten. Es lohnt, um einen guten Überblick, Querschnittsüberblick zu kriegen. Das nur mal am Rande. So, wir gehen nach der zeitlichen Reihenfolge. Das kann nur sehr auszugsweise geschehen. Die lutherischen Bekenntnisse 1529 hat Luther den kleinen Katechismus und den großen Katechismus geschrieben. Ich glaube, diese Worte Katechismus kennen wir, ne? Kurz zusammengefasste Lehrbücher. Hier war der Anspruch, weniger in einer theologischen Auseinandersetzung gegenüber theologischen Gegnern Position zu beziehen, sondern die wesentlichen Glaubensinhalte auf möglichst verständliche und, ja, ich hätte bald gesagt, volkstümliche Art rüberzubringen. Mit der Reformation hat man auch angefangen, die sogenannten Visitationen durchzuführen. Das heißt, man hat die Gemeinden besucht und geguckt, wie steht es denn da? Und da hat man festgestellt, dass die meisten Leute von Gottes Wort keine Ahnung hatten, dass sogar viele Pastoren keine Ahnung hatten. Ja, viele, die nur so eine Priesterausbildung gekriegt hatten in der katholischen Kirche, die konnten vielleicht ihre lateinischen Formeln runtermurmeln. Aber was wirklich evangelische Lehre bedeutete, war bei vielen noch nicht so angekommen, dass sie es anderen erklären konnten. Und deshalb hat Luther die Katechismen geschaffen. Erstmal für die Pfarrer, damit die sich die wesentlichen Sachen so aneignen sollten, dass sie sie an andere weitergeben können. Der große Katechismus, wie der Name schon sagt, ist ausführlicher. Der kleine Katechismus ist zeitversetzt ein kleines bisschen später entstanden, als eine Art Mini-Auszug. Wer hat denn im Konfirmandenunterricht Luthers kleinen Katechismus kennengelernt? Oh, das ist ja hier gewaltig. Und, können Sie es noch auswendig? Nur mal, dass man damit die, die das nicht kennen, Beispiele kriegen, wie genial, meiner Meinung nach genial, Luther Dinge auf den Punkt bringen konnte. Es geht ja los, das erste Hauptstück, die 10 Gebote. Das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Dann kommt immer diese klassische Frage, was ist das? Wir würden modern sagen, was bedeutet das? Antwort, wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Also, ist doch prägnant auf den Punkt gebracht. Ne? Wir machen mal einen Sprung zum nach lutherischer Erzählung 5. Gebot. Du sollst nicht töten. Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unserem Nächsten an seinem Leibe keinen Schaden noch Leid tun, sondern ihm helfen und beistehen in allen Nöten. Also auch hier möchte ich uns aufmerksam machen, wie genial eigentlich. Luther fängt jede Erklärung der weiteren Gebote immer mit der Formulierung an, wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir das und das tun. Er verankert also das Befolgen aller Gebote ganz klar im ersten Gebot. Ja? Wenn ich Gott über alles liebe, dann kann es nicht anders sein, dass ich jetzt auch ganz konkret im Umgang mit meinem Nächsten so und so handle. Ne, dann beachtet Luther auch immer, dass nicht nur das Schlechte verboten wird, sondern dass auch das Gute geboten ist. Dass ich dem anderen keinen Schaden zufügen soll, sondern dass ich auch das Wohl des anderen fördern soll. Und dann beachtet Luther eigentlich bei der Erklärung der Gebote auch immer, das, was die Bergpredigt bringt, dass es nicht nur sozusagen um die eine konkrete Tat geht, ja, dass ich einen anderen totschlage, ja, sondern dass dahinter eben immer, wie soll ich sagen, ein ganzes Bedeutungsfeld steht. Ja? Das Wohl des anderen, dass ich das nicht schädige. Ja, und das wird bei einigen Geboten ja deutlich, dass das im Sinne der Bergpredigt alles auch schon immer im Kopf und im Herzen losgeht. So, ja, das ist zum Beispiel beim achten Gebot, dass wir nicht lügen, dass wir nicht verleumden, aber dann heißt es auch, dass wir von unserem Nächsten Gutes reden sollen. Und wenn andere Schlechtes über ihn reden, dass wir unseren Nächsten entschuldigen und alles zum Besten kehren und nicht immer gleich das Schlechteste denken. Ja, Klassiker finde ich wunderbar. Also Klassiker meine ich irgendwie, das ist so ein, für mich so mit einem der wichtigsten Abschnitte in Luthers kleinen Katechismus, die Erklärung zum zweiten Teil des Glaubensbekenntnisses über Jesus, ne? Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Dann kommt der ganze Abschnitt des Glaubensbekenntnisses über Jesus, habe ich weggelassen jetzt. Und dann die Frage, was ist das? Und das ist doch jetzt wunderbar. Ich glaube, dass Jesus Christus, wahrhaftiger Gott, vom Vater in Ewigkeit geboren und auch wahrhaftiger Mensch von der Jungfrau Maria geboren. Ja, Luther kennt die ganze Zwei-Naturen-Lehre und fasst die so kurz zusammen. Sei mein Herr, der mich verloren und verdammten Menschen erlöset hat, erworben, gewonnen, von allen Sünden, vom Tod, von der Gewalt des Teufels, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut, mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben, damit ich sein Eigen sei und in seinem Reich unter ihm lebe und ihm diene in ewige Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit, gleich wie er ist auferstanden vom Tode, lebt und regiert in Ewigkeit. Das ist gewisslich wahr. Also ich sag mal, ich bin auch nicht so ein guter Auswendig-Pauker. Aber ich fand immer, das ist ein Abschnitt aus Luthers Katechismus, selbst wenn man sich nicht alles merken kann, dieser Abschnitt lohnt, den auswendig zu können. Die lohnen alle, aber der sozusagen, der gehört dazu. So, genauso das Vaterunser. Wir überspringen das jetzt mal. Im großen Katechismus wird Luther ausführlicher. Zum ersten Gebot. Das sind nur Auszüge. Darum ist nun die Meinung dieses Gebotes, dass es fordert, rechten Glauben und Zuversicht des Herzens, welche den rechten einigen Gott treffe und an ihm allein hange. Ja, also das alte Lutherdeutsch. Das ist eben unser Problem mit den alten Bekenntnisschriften. Die sind in der Substanz so wertvoll. Wir haben oft die Barriere der Sprache, ne? Und will so viel gesagt haben, siehe zu und lass mich allein dein Gott sein. Suche ja keinen anderen. Das ist, also das heißt, was dir mangelt am Guten, das versieh dich zu mir, also das erwarte von mir. Und suche es bei mir. Und wo du Unglück und Not leidest, kriech und halte dich zu mir. Ich will dir genug geben und aus aller Not helfen. Lass nur dein Herz an keinem anderen hängen noch ruhen. Also wir sehen, schon fast eine seelsorgerliche Auslegung hier, ja, des ersten Gebotes. Und da geht das mit vielen Beispielen weiter. Die lesen wir jetzt nicht alle. Hier entfaltet Luther dann, was manche Menschen zu ihren Göttern machen. Den Besitz zum Beispiel. Oder Klugheit, Gewalt, Gunst, Freundschaft, Ehre. Oder Heilige. Oder Aberglauben. Zauberei, schwarze Künste werden hier, wird alles angesprochen. Nur ein kleiner Auszug. Also verstehst du nun reichlich, was und wie viel dies Gebot fordert, nämlich das ganze Herz des Menschen und alle Zuversicht auf Gott allein und niemand anders. So, jetzt gehen wir weiter zum Augsburgischen Bekenntnis. Auf dem Reichstag in Augsburg sollten die Evangelischen vor dem Kaiser Karl V. ihren Glauben darlegen. Philipp Melanchthon, Freund und Mitarbeiter Luthers, hat dieses Augsburgische Bekenntnis verfasst, das sozusagen dann zum Grundbekenntnis der lutherischen Kirche wurde. Zentral der Artikel von der Rechtfertigung. Das ist ja die Erkenntnis der Reformation. Astrid hat es uns wunderbar besungen. Weiter wird gelehrt, dass wir Vergebung der Sünden und Gerechtigkeit vor Gott nicht erlangen mögen durch unser Verdienst, Werk und Genugtun, sondern dass wir Vergebung der Sünden bekommen und vor Gott gerecht werden, aus Gnaden um Christi willen, durch den Glauben. So wir glauben, dass Christus für uns gelitten hat und dass uns um seinetwillen die Sünden vergeben und Gerechtigkeit und ewiges Leben geschenkt wird. Denn diesen Glauben will Gott für Gerechtigkeit vor ihm halten und zurechnen. Ja, da wird also markant erklärt, was Rechtfertigung bedeutet. Oder beiderlei Gestalt des Sakraments, da geht es darum, dass beim Abendmahl neben dem Brot auch der Kelch gereicht wird, was ja in der katholischen Kirche des Mittelalters abgeschafft worden war. Das war ein ganz wichtiges Anliegen der Reformation, dafür zu kämpfen. Ja, in vielen Gegenden war das entscheidende Zeichen für den Übertritt zur Reformation, wenn in einer Kirche oder wenn ein Landesherr gesagt hat, ich empfange heute zum ersten Mal das Abendmahl, wie man damals sagt, in beiderlei Gestalt. Nicht nur das Brot, auch der Kelch. Das wird hier verteidigt. Oder hier wird von der Buße, da erklärt Philipp Melanchthon, wie wichtig das ist, in der Bibel zu unterscheiden, das Gesetz Gottes mit seinem Anspruch, das unsere Sünde aufdeckt und uns zur Umkehr führt, und dann der Glaube an das Evangelium. Wäre spannend, das alles zu lesen. Ich gucke immer auf die Uhr, wir lassen das. Ihr sollt nur so Appetithappen bekommen. Dann von der Priesterehe. Also die Ehe hat es ja schon immer schwer gehabt. Na, heute ist das zum Kampffeld geworden. Damals war das auch ein Kampffeld, weil die katholische Kirche ja ihren Priestern die Ehe verboten hat. Und da wird hier ausführlich darüber gesprochen, dass ja schon eben die Ehe im ersten Buch Mose geboten ist. Und das lese ich uns mal mit Blick auf heutige Gender-Debatten. Das erste Buch Mose lehrt, dass die Menschen erschaffen wurden, damit sie fruchtbar sind, und das eine Geschlecht in rechter Ordnung nach dem anderen verlangt. Wir sprechen nämlich also an dieser Stelle nicht von der Begier, die die Sünde ist, sondern von jenem Verlangen, das in der unversehrten Natur, also so wie Gott sie geschaffen hatte, sein sollte. Und das man die natürliche Neigung nennt. Ja, also dass der Mann eine natürliche Neigung zur Frau hat. Und diese Neigung ist wirklich die göttliche Zuordnung des einen Geschlechtes zum anderen. Da aber diese Zuordnung Gottes ohne ein besonderes Wirken Gottes nicht aufgehoben werden kann, so folgt daraus, dass das Recht, eine Ehe einzugehen, nicht durch Satzungen oder Gelübde aufgehoben werden kann. Das ist dann gegen Zölibat gerichtet, der letzte Satz. Ja, also, dann heißt es weiter, und weil diese göttliche Schöpfung oder Ordnung im Menschen ein natürliches Recht ist, deshalb haben die Rechtsgelehrten weise und treffend gesagt, dass die Verbindung von Mann und Frau sei ein Naturrecht. Da aber das Naturrecht unveränderbar ist, muss das Recht, eine Ehe einzugehen, immer bestehen bleiben. Denn wenn die Natur nicht verändert wird, muss auch jene Ordnung bleiben, die Gott der Natur eingestiftet hat. Sie kann nicht durch menschliche Gesetze aufgehoben werden. Damals war es Zölibat, heute ist es Ehe für alle. Selbstbestimmungsgesetz ist das nächste, was die Regierung in der Pipeline hat. Es ist daher lächerlich, dass die Gegner schwätzen, die Ehe sei zu Beginn ein Gebot gewesen, jetzt aber sei sie es nicht mehr. Ja, also hätte sie was dran geändert. Das ist so, als würden sie sagen, einst hatten die Menschen bei der Geburt ein Geschlecht, jetzt aber haben sie es nicht mehr. Einst hatten die Menschen bei der Geburt das Naturrecht in sich, jetzt nicht mehr. Ja, das ist lächerlich, wird hier gesagt. Das geht noch so weiter. Dann als nächstes. Ach so, ich habe einen Sprung gemacht, den ich euch nicht erklärt habe. Das war jetzt schon aus der Apologie des Augsburgischen Bekenntnisses. Habe ich im Eifer des Gefechtes vergessen zu sagen. Also eben war das Augsburgische Bekenntnis. Die Apologie ist eine Verteidigungsschrift. Also der römische Kaiser Karl, also römisch im Sinne des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, Karl V. und die katholischen Theologen, die haben sich gegen das Augsburgische Bekenntnis ausgesprochen, mal in Kurzform. Daraufhin hat die evangelische Seite eben eine Verteidigungsgeschrift zum Augsburgischen Bekenntnis geschrieben, wo die Sachen ausführlicher dargelegt wurden. Das hat auch Philipp Melanchthon geschrieben und daraus waren jetzt diese Zitate. So, dann gibt es weitere Bekenntnisschriften im Luthertum, zum Beispiel die Schmalkaldischen Artikel. Die hat Martin Luther geschrieben, 1537. Die sind nicht sofort von allen evangelischen Gebieten in Deutschland als Bekenntnisschrift angenommen worden, haben sich aber mit der Zeit durchgesetzt im Luthertum. Und ich habe hier Zitate aus den schmalischen akademischen Artikeln, die Zeit reicht uns dafür nicht. Da geht es auch um die Priesterehe. Da ist vielleicht nochmal interessant, dieses Zitat von Luther, auch nochmal zu der Gender-Debatte, damit wir sehen, wie aktuell das ist. So wenig nun uns oder ihnen die Macht gegeben ist, aus einem Männlein ein Fräulein oder aus einem Fräulein ein Männlein zu machen oder sogar beides aufzuheben, so wenig haben sie auch die Macht gehabt, solche Geschöpfe Gottes zu trennen, also da geht es um Zölibat, ne? Mann und Frau auseinanderzuhalten oder zu verbieten, dass sie nicht ehrlich und ehelich beieinander wohnen sollten. Aber ich fand interessant, dass ja, Luther hier ja Sachen sagt, als Grundlage der Argumentation, wo er damals gesagt hat, das wird ja keiner hinterfragen, ja? Dass man aus Männlein kein Weiblein machen kann. Ja? Und heute, wo stehen wir heute? Also es lohnt, diese Bekenntnisschriften zu lesen, auch wenn es damals um eine ganz andere Thematik ging. So, wir gehen mal weiter. Die nächste lutherische Bekenntnisschrift ist der Traktat über die Gewalt und den Primat des Papstes. Das übergehen wir mal. Da ging es damals konkret um die Debatte, weil ja alle Welt von den Rechten des Papstes überzeugt war, zu erklären, warum die Evangelischen das anders sehen, um das mal kurz zu sagen. Und nach Luthers Tod gab es im Luthertum eine große Verunsicherung. Das hing auch damit zusammen, dass im Rahmen des Schmalkaldischen Krieges Kaiser Karl V. zunächst auch politisch und militärisch die evangelische Seite in die Defensive drängte. Dadurch gerieten viele evangelische Gebiete unter Druck. Es gab das sogenannte Augsburgische Interim, wo die katholische Seite unter Führung des Kaiser Karl im Prinzip die evangelische Seite dazu bringen wollte, wieder den katholischen Glauben anzunehmen. Das ist jetzt nur eine Kurzfassung. Und es gab dann im evangelischen Bereich eben eine Debatte unter diesem Druck, unter dem man stand, wie weit man diesen katholischen Forderungen nachgeben dürfte und wie weit nicht. Das war im Prinzip eine Zeit großer Verunsicherung, auch im evangelischen Lager. Und dazu kam nach Luthers Tod noch, dass eben viele Debatten entstanden über bestimmte Einzelfragen, wie denn das eine oder andere zu sehen sei. Im Jahr 1577 ist es dann gelungen, in der Konkordienformel, Konkordia heißt Eintracht, diese Lehrdiskussion innerhalb des Luthertums beizulegen. Und der Anfang der Konkordienformel ist das hier. Wir glauben, lehren und bekennen, dass die einige Regel und Richtschnur, nach welcher zugleich alle Lehren und Lehrer gerichtet und geurteilt werden sollen, sind allein die prophetischen und apostolischen Schriften Alten und Neuen Testamentes. Hier wird also am Anfang nochmal gesagt, auf welcher Basis alles entschieden werden soll. Und danach werden in der Konkordienformel die Themen angesprochen, die damals heiß umstritten waren. Es ging nochmal um Erbsünde, vom freien Willen, von der Gerechtigkeit des Glaubens, also von der Rechtfertigung, von der Bedeutung der guten Werke, vom rechten Verhältnis von Gesetz und Evangelium, vom sogenannten dritten Brauch des Gesetzes. Spannende Frage, gehe ich jetzt aber aus Zeitgründen nicht drauf ein. Vom heiligen Abendmahl, von der Person Christi, von der Höllenfahrt, von Kirchengebräuchen und von der ewigen Vorsehung und Wahl Gottes, also Gnadenwahl, Prädestination. Und zum Schluss noch ein Rundumschlag gegen andere Rotten und Sekten. Das waren dann noch so verschiedene Einzelfragen. Das hat im Luthertum zu einer Art Klärungsprozess geführt. Das heißt, bestimmte Extrempositionen wurden ausgeschieden und nach innen wurde eine Einigung erzielt. Und das alles wurde im Konkordienbuch 1580 zusammengefasst und das haben viele evangelische Landesherren, aber auch bis an die 8000 lutherische Pfarrer durch ganz Deutschland unterschrieben. Zusammengefasst in den Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche bis heute. Also die Bekenntnisgrundlage der Lutheraner bis heute. Ja, und jeder lutherische Pastor, der das ernst nimmt, der kann in keiner lutherischen Gemeinde dieses Regenbogenbekenntnis sprechen, das du uns da eben präsentiert hast. Ja, also eine Gemeinde, die sich da noch lutherisch nennt, kann keine lutherische Gemeinde sein. So, die reformierten Bekenntnisse. Ich muss das aber jetzt ganz doll straffen. Ich habe das geahnt, dass das schwierig ist, weil es ist ein ganz weites Feld mit den Bekenntnissen, ihr Lieben. Weil je mehr verschiedene Kirchen in der Kirchengeschichte entstanden sind, desto mehr Bekenntnisse gibt es. Aber es soll ja hier nicht der Eindruck entstehen, nur weil hier ein Lutheraner spricht, dass hier nur das Lutherische erwähnt wird. In Deutschland, das wissen viele, ist der Heidelberger Katechismus das wichtigste reformierte Bekenntnis. Wer hat denn da schon mal irgendwie drin gelesen oder was daraus gehört? Ja, sind auch einige, vielleicht ein kleines bisschen weniger als bei Luthers Kleinkatechismus. In der Kirchengemeinde, in der ich jetzt Dienst tue, in dem Gottesdienst, da lese ich jeden Sonntag eine Frage aus dem Heidelberger Katechismus vor. Also das ist eine Bekenntnisschrift, eine reformierte Bekenntnisschrift, die viel, nicht alles, mit dem Luthertum gemeinsam hat. Da gibt es schon Unterschiede zwischen reformiert und lutherisch. In Einzelfragen des Abendmahles, in der Christologie gibt es ein paar Differenzen, bei der Taufe, aber das nur mal am Rande. Die Frage 1 im Heidelberg, ach so, der Vollständigkeit halber habe ich hier mal noch zwei andere reformierte Bekenntnisse erwähnt, die aber eigentlich bisher im Deutschsprachigen, also in, nein, nicht im deutschsprachigen Raum, das wäre falsch, die Schweiz ist ja auch deutschsprachig, aber in Deutschland, sage ich mal, eine weniger große Rolle gespielt haben. Der Heidelberg-Katechismus, der zuerst in der Kurpfalz, ja, also im Kurfürstentum Pfalz entstanden ist, das war eins der ersten Gebiete in Deutschland, die vom Luthertum zum Reformiertentum übergeschwenkt sind. Ja, die Wiege des Reformiertentums stand ja eher in der Schweiz, Zürich, Genf, Zwingli, Calvin. Die Pfalz unter ihrem damaligen Kurfürst Friedrich schwenkte ins reformierte Lager über. Oft war das ein gleitender Prozess von einer milden Form des Luthertums, dann hin zum Reformierten. Und als Lehrbuch für die pfälzische Landeskirche ist der Heidelberger Katechismus entstanden, hat sich aber dann sehr schnell eben in den reformierten Kirchen in Deutschland, aber auch darüber hinaus durchgesetzt. Ja, zum Beispiel die große Dordrechter Synode. Wer sich mit reformierter Kirchengeschichte beschäftigt, der kennt die Dordrechter Synode. Die hat nochmal den Heidelberger Katechismus als reformierte Bekenntnisschrift bestätigt. Und aber auch andere reformierte Kirchen in anderen Gegenden in Europa haben den Heidelberger Katechismus dann übernommen und schätzen gelernt. In den Niederlanden, in der Schweiz, in Ungarn zum Beispiel. Der Klassiker auch hier, christologisch, die Frage 1. Hier in der sprachlich etwas modernisierten Form. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Das müssen alle meine Konfirmanden bei der Konfirmation auswendig aufsagen. Bis zu der Stelle. Das andere ist auch wichtig, aber es gibt Konfirmanden, die können sich so einen langen Text gar nicht mehr merken. Kann man jetzt darüber diskutieren. Ich weiß, es gibt auch Leute, die sagen, nein, da muss man die aber zwingen. Aber ich sag mal, ja, mir ist eher wichtig, dass sie das Evangelium verstehen, als dass die einen bestimmten Wortlaut verinnerlichen, also einen Wortlaut unbedingt pauken müssen. Das heißt, ich nehme in meinem Konfirmandenunterricht alle wichtigen Lehrinhalte, ja, wie wir sie auch in den Katechismen finden, durch. Aber ich lasse nicht mehr viel aus dem Heidelberg, in meiner Kirchengemeinde gilt der Heidelberger, nicht mehr viel davon auswendig lernen, weil das ist ein großes Problem, was wir heute im Umgang mit den Bekenntnisschriften haben, der Verfall unserer Sprache. Wir merken ja selber, wie wir bestimmte Worte, die man vor 50 Jahren noch verstanden hat, heute nicht mehr gebrauchen, geschweige denn Worte, die vor 100 oder 150 Jahren verstanden wurden. Ein großes Problem im Umgang mit den Bekenntnisschriften ist der Verfall der Konzentration, ja, dass sich die Leute gar nicht mehr auf längere, komplexe Texte konzentrieren können. Das ist jetzt eher ein pädagogisches Problem. Ja, deshalb suche ich nach anderen Wegen, wie meine Konfirmanden die Inhalte kennenlernen ohne dass Sie nun unbedingt den Wortlaut parken müssen. Das nur am Rande. Aber diesen Anfang, den muss jeder können, wenigstens den. Und das andere wird auch alles vom Inhalt her besprochen. Na, natürlich ist das, was jetzt kommt, ganz wichtig. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt. Er hat mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen. Ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Da ist doch alles drin, ne? Frage 2 lautet dann, was musst du wissen, damit du in diesem Trost selig leben und sterben kannst? Erstens, wie groß meine Sünde und Elend ist. Zweitens, wie ich von allen meinen Sünden und Elend erlöst werde. Drittens, wie ich Gott für solche Erlösung soll dankbar sein. Und diese Frage habe ich uns abgedruckt, weil das dann die Struktur ist, wie der Heidelberger Katechismus weiter vorgeht. Der entfaltet nämlich dann zunächst von des Menschen Elend, dann von des Menschen Erlösung und dann von des Christen Dankbarkeit. Ne, und unter Erlösung geht es, oder ist von dem Vater ist eigentlich zu hoch gerutscht, da geht es also um Gott Vater, Sohn und Heiligen Geist, dann geht es um die Sakramente, Taufe und Abendmahl. Und unter der Dankbarkeit wird dann der Dekalog, also die 10 Gebote und das Vaterunser erklärt. Der Heidelberger ist ziemlich gut und es gibt ein paar Einzelfragen, wo ich als Lutheraner meine Anfragen habe, aber insgesamt richtig toll. Also ich finde zum Beispiel auch die Aussagen im Heidelberger über die Höllenfahrt nicht ausreichend, aber das nur am Rande. So, das ist wirklich die wichtigste Bekenntnisschrift eigentlich im deutschen Reformiertentum. Das muss man schon sagen. Und dann gibt es hier viele Einzelfragen, ne, über Jesus Christus und über das Evangelium und über die Auferstehung. Und in der Schweiz wurde das zweite helvetische Bekenntnis formuliert. Da werden wir nicht ausführlicher jetzt darauf eingehen. Das wurde von Heinrich Bullinger, einem Schweizer Reformator, verfasst und hat sich weitestgehend dann in der Schweizer Reformation durchgesetzt. Die reformierten Kirchen der Schweiz, ebenso in Schottland, in Polen, in Österreich und Ungarn, haben sich stark auf das zweite helvetische Bekenntnis bezogen. Ich hatte uns mal hier einen Abschnitt über die Christologie abgedruckt. Können wir nicht ganz lesen, lohnt aber mal, weil hier auch eine sehr ausführliche Eschatologie, also eine Lehre über die Zukunft entfaltet wird, wo sich auseinandergesetzt wird mit Allversöhnung und ohne dass der Begriff gebraucht wird, mit tausendjährigem Reich und solchen Fragen. Ist mal ganz interessant, können wir jetzt nicht alles lesen, denn ihr wollt ja auch noch irgendwann Mittag essen. So, als drittes reformiertes Bekenntnis habe ich das Westminster-Bekenntnis ausgesucht, von 1646 verfasst, 1647 veröffentlicht, wo in 33 Artikeln eine systematische Darlegung der christlichen Lehre aus calvinistischer Sicht gemacht wird. Also strenger Calvinismus lehrt ja die sogenannte doppelte Prädestination. Nicht nur, dass also die Gläubigen zur Erlösung erwählt sind, sondern dass auch die Verdammten zur Verdammnis bestimmt sind. Diese doppelte Prädestination ist heiß umstritten. Die Konkordienformel im Luthertum 1577 lehnt die doppelte Prädestination ausdrücklich ab. Ja, obwohl auch das Luthertum klar die Lehre vom unfreien Willen hat. Ja, also dass der Mensch sich nicht von sich aus bekehren kann, einfach so. Ja. Was ja mit der Erwählungslehre eng zusammenhängt. Also der strenge Calvinismus ist auch in der Lehre vom unfreien Willen natürlich ganz konsequent. Aber die Konkordienformel vertritt eine sogenannte gebrochene Prädestinationslehre, also eine asymmetrische. Also für alle Leute, die sich für Erwählungsfragen interessieren, ist das spannend. Ja, weil sozusagen in der Debatte um die Prädestination die Menschen immer dazu neigen, ein logisches System aufzubauen. Also man sagt, wenn wir zur Ewigkeit, die wir gläubig sind, wenn wir zur Erlösung erwählt wurden, dann muss ja auch die logische Konsequenz sein, dass alle, die ungläubig sind, deshalb ungläubig sind, weil sie nicht erwählt wurden, sondern weil sie von Anfang an zu Verdammnis bestimmt sind. Das ist sozusagen ein logischer Umkehrschluss. Ja, während die Vertreter des freien Willens lehren, wenn der Ungläubige selbst schuld ist an seiner Verdammnis, weil er Jesus Christus ablehnt, dann muss es ja so sein, dass der Gläubige sich auch aus freiem Willen bekehrt hat. Ja, also ich hoffe, ihr könnt mir gerade mal in der kürzeren Zeit folgen. Ja, das, hier wird also sozusagen immer gesagt, wenn das eine stimmt, dann muss ja auch das Gegenteil stimmen. Da wird immer versucht, das logisch aufzulösen. Die Konkordienformel im Luthertum, die löst das nicht logisch auf. Und das ist das, was ich meine mit sozusagen gebrochener Prädestinationslehre. Hier sagt man, die Bibel lehrt ganz klar, dass dem Gläubigen gesagt wird, hör mal, dass du zum Glauben gekommen bist und dass du dich bekehrt hast und dass du errettet bist, das hast du Gott zu verdanken, der hat dich erwählt. Soweit würde jetzt jeder strenge Calvinist folgen. Der Unterschied zum strengen Calvinismus ist, dass das Luthertum im Umkehrschluss aber sagt, der Ungläubige, der ist deshalb nicht zum Glauben gekommen und hat sich deshalb nicht bekehrt und kommt deshalb in die Hölle, weil er Jesus Christus nicht angenommen hat. Und zwar ist er dafür selber verantwortlich. Es ist nicht so, dass er in der Ewigkeit schon dazu bestimmt wurde. Und das ist sozusagen das, wo die menschliche Logik ausrastet. Weil wir mal sagen, wenn das eine ist, dann muss auch das Gegenteil sein. Ne? Aber da argumentiert die Konkordienformel, die sagt, Gottes Wort sagt ganz klar, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und diese Aussage ist festzuhalten, ja. Sein universaler Heilswille. Ja, und deshalb, wenn du gläubig bist du gläubig, weil du erwählt bist. Wenn du ungläubig bist und verloren gehst, bist du selber schuld. Also kurz gesagt jetzt. Ja, und der strenge Calvinismus, der lehrt, du bist gläubig, weil du erwählt bist und du bist ungläubig, weil du zu Verdammnis bestimmt bist. So, und ich erwähne das deshalb, weil ja diese Debatte auch in der gegenwärtigen Christenheit immer mal wieder da ist, auch wenn das nicht heute unser Spezialthema ist. Aber ich will daran euch sagen, dass wir natürlich, wenn wir uns mit den Bekenntnissen einzelner Kirchen beschäftigen, kommen wir irgendwann dahin, dass wir feststellen, dass in ganz, ganz vielen zentralen Fragen des Glaubens sich diese Bekenntnisse einig sind. Ja, aber je genauer die Lehre sozusagen dargelegt wird, desto mehr merkt man natürlich auch, dass sich bestimmte Bekenntnisse gegenseitig bis zu einem gewissen Punkt ausschließen. Ne, also die Synode von Dordrecht in den Niederlanden damals, das war eine streng calvinistische Synode, die hat die doppelte Prädestination knallhart vertreten. Das schließt sich definitiv aus mit dem, was zum Beispiel die Konkordienformel lehrt. Während sich die Konkordienformel zum Beispiel auch nicht mit Leuten verträgt, die einen total freien Willen des Menschen proklamieren. Und das ist natürlich bei Fragen von Taufe und Abendmahl und anderen Fragen auch. Ne? So, das Westminster-Bekenntnis ist also ein sehr stark calvinistisch geprägtes Bekenntnis. Das ist während des Englischen Bürgerkrieges entstanden. Aus den Kreisen, wie man damals sagte, der puritanischen, also streng reformierten Theologie. So, Johann, wie lange darf ich denn noch? Wir müssen, ja, das wird ja schon ein bisschen knapp, aber ich habe da schon geahnt bei der Themenstellung. Ich habe gedacht, das ist ein weites Feld. Also, kirchengeschichtlich stehen wir jetzt sozusagen, sind wir angekommen nach der Reformation, das heißt in der sogenannten Zeit der Orthodoxie, so nennt man das in der Kirchengeschichtsschreibung. Da hat man also versucht, die Erkenntnisse der Reformation zu sichern. Da haben viele Theologen, ja, streng lutherische, streng reformierte Theologen, die aber oft eine wirklich tiefe persönliche Frömmigkeit hatten, viel Gedankenarbeit geleistet, um sozusagen die Lehre auch in dogmatischen Handbüchern immer auf Grundlage der Bekenntnisse und der Bibel zu formulieren. Und so ein paar Dinge, die die damals formuliert haben, glaube ich, können uns auch heute helfen. Zum Beispiel. So. Da gibt es den Begriff von der Norma Normans. Das ist lateinisch, also die Gelehrtensprache damals war lateinisch, ja, so wie heute alle Welt meint, immer alles Englisch machen zu müssen. Die Gelehrtensprache war lateinisch, das hatte den Vorteil, das konnten Professoren in England oder Frankreich konnten das verstehen, wenn das ein deutscher Professor geschrieben hat. Gut, das waren dann aber eben Schriften, die waren dann für die akademische Auseinandersetzung. Ja, die konnten auch Deutsch schreiben, die konnten auch Bücher für den einfachen Christen schreiben. Aber in der Lehre wurde viel noch lateinisch formuliert. Norma normans heißt, die Bibel ist die bestimmende Norm. Ja, das, was Johann ganz klar am Anfang gesagt hat, alle Lehren müssen hieraus gezogen werden. Bekenntnisse sind norma normata, das heißt eine abgeleitete Norm. Ja, das ist das, was wir versucht haben, heute hier deutlich zu machen. Bekenntnisse sind gewollt, um Sachen auf den Punkt zu bringen, um Sachen auch mal klar auszudrücken, um Lehre auch systematisch zusammenzufassen, um dadurch Einheit herzustellen, aber auch Trennung von Irrlehre durchzuführen. Aber man muss immer wissen, die Bekenntnisse sind nie der Bibel gleichgestellt. Sie sind nur eine abgeleitete Norm, aber sie wollen Norm sein. Ja, Bekenntnisse wollen nicht nur ein Diskussionsbeitrag sein. Also die Lutheraner, die Konkordienformel unterschrieben haben, die haben damit zum Ausdruck gebracht, in unserer Gemeinde, in unserer Kirche haben wir die Bibel so verstanden, dass das, was jetzt hier drin steht, für uns gilt. Weil wir es so in der Bibel gefunden haben. Und deshalb ist das für uns eine Norm, die uns in Zukunft hilft, beim Auslegen der Bibel sozusagen immer die gesamte Lehre im Blick zu haben. Die Bekenntnisschrift will das gesamte Feld der Lehre abdecken, ja, sodass mir das dann in Zukunft auch beim Lesen der Bibel vielleicht eine Hilfe ist, einzelne Sachen richtig einzuordnen. Ne, also wenn da irgendwie gesagt wird, Jesus weinte oder Jesus hatte Hunger oder Jesus schlief, wenn ich das lese, dann hilft die Zwei-Naturen-Lehre, wahrer Mensch und wahrer Gott, hilft mir das richtig zu verstehen. Oder wenn gesagt wird, das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht mich rein von aller Sünde. Dann hilft mir zum Beispiel das, was ich in der Konkordienformel über die Christologie lese, hilft mir das zu verstehen. Ja? Weil Blut ist eigentlich etwas Menschliches. Ja, Gott ist Geist, der hat erstmal gar kein Blut, ja? Weil er Geist ist. Ja, indem Jesus Mensch wurde, hat er Blut. Ja. Wie kann denn menschliches Blut die Kraft haben, reinzumachen von Sünde? Das kann ich nur mit der Zwei-Naturen-Lehre verstehen. Ne? Dass hier in einer Person Gott und Mensch gemeinsam in einer Person vereinigt ist und am Werk ist. Weil Jesus Mensch ist, hat er Blut. Weil er Gott ist, hat das Vergießen dieses Blutes Kraft, dich zu retten. Also merkst du vielleicht, dass im Prinzip das, was so dogmatisch klingt, ganz eng mit deinem Glauben zu tun hat. So, norma normans, norma normata. Dann fände ich, haben die alten Orthodoxen uns noch ein paar andere wichtige Sachen erklärt. Glaube, was ist Glaube? Glaube ist erstmal Notitia, das heißt Erkenntnis und Wissen. Das heißt, ich lese erstmal, was da steht und erkenne, hier wird gesagt, Jesus wurde von der Jungfrau geboren. Das ist erstmal eine Erkenntnis. Dann kommt ein weiterer Schritt, Assensus, das heißt Zustimmung. Ich komme an den Punkt, wo ich sage, jo, das halte ich auch für wahr. Ja, ich erkenne nicht nur, dass das in der Bibel steht, Jesus wurde von der Jungfrau geboren, ich stimme dem auch zu und sage, das glaube ich, das ist mir wichtig. Aber wir merken schon, Zustimmung alleine ist es auch noch nicht. Wir brauchen Fiducia, das ist der lateinische Begriff für Herzensvertrauen. Ja, dass ich von Herzen darauf vertraue. Diese Unterscheidung der alten orthodoxen Väter finde ich auch für unser Thema wichtig. Ne? Bekenntnis hilft uns zu einer Erkenntnis, kann uns auch zu einer Zustimmung führen. Aber damit wir es nicht nur runterrappeln, wie es der Bruder als schlechtes Beispiel genannt hatte, brauchen wir immer auch Fiducia, ne? Dass wir sagen, so, und das ist für mich der tragende Grund. So, dann, das hört sich jetzt abschreckend an, aber es ist uns eine Hilfe zum Thema. Die spannende Frage ist doch für uns, wie gehen wir jetzt damit um, dass wir heute erkennen, dass Bekenntnisse wichtig für die, ich sage es jetzt mal etwas modern, für die Identität unseres Glaubens sind. Also wir haben vielleicht jetzt gemerkt, Bekenntnisse gehen ja auch schon in der Bibel, aber auch in der Kirchengeschichte durchaus in verschiedene Richtungen oder haben verschiedene Adressaten. Ne? Das Taufbekenntnis oder auch das Glaubensbekenntnis, das ich im Gottesdienst spreche, kann für mich wie eine Vertrauens- und Liebeserklärung Gott gegenüber sein. Ja, ich habe mal vor der Gemeinde gestanden und gesagt, lasst uns das Glaubensbekenntnis heute so sprechen, als wenn wir Gott eine Liebeserklärung machen. Ne, das Glaubensbekenntnis kann aber auch nach außen gehen, anderen Menschen gegenüber zu erklären, wofür ich als Christ stehe. Das Glaubensbekenntnis ist eine Hilfe, in einem gewissen Rahmen eine Einheit zu schaffen. Ja, wenn eine Gemeinde sagt, das ist unser Glaubensbekenntnis, dann hat man sich darauf verständigt, das ist bei uns, so verstehen wir hier bei uns die Bibel in der EFG werden, ja, und das vereint uns. Und diese Einheit ist natürlich auch immer nur, muss man ganz klar sagen, um den Preis der Abgrenzung zu haben. Das wird aber auch in der Bibel gesagt, ne? Dass es Dinge gibt, die so falsch sind, dass man sagen muss, und davon muss man sich abgrenzen, weil das, wenn man das um sich greift, dann würde das unsere Einheit zerstören. Es ist ja immer so, wir wollen alle integrieren wegen der Einheit. Ja, aber es gibt eine Grenze. Ja, wenn ich versuche, jeden Irrenden und jeden Irrlehrer zu integrieren, kann das sein, dass so falsche Sachen um sich greifen in einer Gemeinde und in einer Kirche, dass gerade dadurch die Einheit zerstört wird. Ja, und das haben Theologen und Kirchenverantwortliche und auch einfache Gemeindeglieder in der Vergangenheit immer wieder erkannt, dass es irgendwo Punkte gibt, wo Abgrenzung nötig ist. Jetzt ist aber ja für uns die spannende Frage, welche Abgrenzung sind nötig, in welchem Kontext? Ja, wie meine ich das jetzt? Ich will es euch an einem Beispiel sagen. Wenn eine Baptistengemeinde für eine baptistische Tauftheologie steht, dann ist das verständlich, wenn diese Gemeinde sagt, bei uns gibt es nur diese Tauflehre, die ich persönlich jetzt als Lutheraner anders sehe. Ne? Wenn eine lutherische Gemeinde für sich sagt, wir haben aus der Bibel erkannt, die Taufe dieses Kindes da, die war gültig. Ja? Und deshalb ist, wenn dieses Kind jetzt groß getauft wird, ist das für uns eine Wiedertaufe. Ja, dann ist das auch konsequent von einer lutherischen Gemeinde, wenn sie sagt, das gibt es bei uns aber nicht. Ja, wir sind davon überzeugt, dass diese Taufe gültig ist. Ja, das gehört zu unserem Bekenntnis. Wer sich jetzt wieder taufen lässt, stellt sich damit eigentlich außerhalb unserer Gemeinde. Salopp gesagt, da muss er eben zu den Baptisten gehen. Ist jetzt nicht so despektierlich gemeint, wie es klingt, aber mal etwas simpler ausgedrückt. So, das heißt, es ist sinnvoll, dass eine Gemeinde sich ein klares Bekenntnis gibt, um die Einheit in dieser Gemeinde zu wahren. Aber jetzt ist die spannende Frage, ist damit auch jede Zusammenarbeit zwischen der Baptistengemeinde und der lutherischen Gemeinde nicht möglich? Diese Frage ist natürlich in der Vergangenheit unterschiedlich beantwortet worden. Ja? Es gab Zeiten, da haben nicht mal Lutheraner und Reformierte zusammengearbeitet. Wir haben in der Kirchengeschichte eben Zeiten, wo diese Unterschiede sehr stark betont wurden in der Orthodoxie. Wir haben Zeiten, da wurden diese Unterschiede sehr stark abgeschwächt, das heißt relativiert. Das war nicht immer gut, ne? Weil wir wissen, dass diese Relativierung irgendwann so weit gehen kann, ja, dass auch noch Sachen abgeschwächt werden, die unaufgebbar sind. Warum werde ich da so ausführlich? Weil wir gerade beim Thema Bekenntnisse für uns ja nun unseren Weg finden müssen. Ja, wie nehmen wir das ernst, dass es richtig ist, dass eine Gemeinde für die Einmütigkeit ihrer Lehre sich ein Bekenntnis gegeben hat. Ja, aber wie schaffen wir das andererseits, bestimmte Fragen nicht so exklusiv zu behandeln, dass ich dann sage, das ist ja ein Calvinist, dem gebe ich doch nicht die Hand. Denn da steht doch, einen Irrlehrer sollst du nicht grüßen. Also ich karikiere jetzt ein bisschen, aber das ist ja eine spannende Frage. Und das hat mich sehr beschäftigt, als mir die Aufgabe für diesen Vortrag heute gestellt wurde. Deshalb werde ich da so ausführlich, weil ich euch einerseits ja heute rüberbringen will, die Bekenntnisse, die sind wertvoll, die haben ihren Wert. Da können wir so viel daraus lernen. Ich kann euch nur ermutigen, lest in den Bekenntnisschriften. Ne, ich habe das jetzt, wir schaffen das zeitlich nicht mehr. Ne? Ich wollte ja was zu den baptistischen Bekenntnissen auch noch sagen. Ist nicht böse gemeint. Geht nicht gegen euch, ja, wenn die Zeit dafür nicht reicht. Hatte ich vorbereitet. Aber ich habe schon geahnt, dass das bei der Komplexität des Themas schwierig wird. Also der Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden, der hat ja, Moment, wie heißt das, sich eigentlich als Grundlage gegeben, wie heißt das, die Rechenschaft vom Glauben, ne? Dem Pastor müsste das was sagen, ist er noch da? Ja, die Rechenschaft vom Glauben, wobei der Anspruch, wenn ich das richtig lese, gar nicht unbedingt ist, dass da gesagt wird, das soll wie so ein Bekenntnis, ja, wie so ein, ja, ich sag mal, wie so eine Säule da stehen. Das ist eigentlich jetzt mehr oder weniger die Bekenntnisgrundlage im Augenblick im Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden. Aber es hat natürlich in der Vergangenheit auch andere baptistische Bekenntnisse gegeben. Ne, zum Beispiel, als die Baptisten nach Deutschland gekommen sind, das war ja während der Erweckungen des 20. Jahrhunderts. Da wurde zum Beispiel 1847 das Bekenntnis der deutschen Baptisten formuliert. Ne? Ich konnte jetzt nicht irgendwo in euren, ich habe im Internet über euren Bund recherchiert, nicht finden, dass da jetzt irgendwie noch gesagt wird, wir stehen auf der Basis des Bekenntnisses der deutschen Baptisten von 1847. Und natürlich hat der Baptismus zum Beispiel in England auch Bekenntnisse hervorgebracht. Ja, Johann hat hinten ausgelegt, das baptistische Glaubensbekenntnis von 1689. Das ist ganz stark vom Westminster-Bekenntnis beeinflusst, also sehr stark kalvinistisch. Das hat in Deutschland lange gar keine Rolle gespielt im Baptismus. Wir haben jetzt ja im Augenblick so ein bisschen eine Bewegung, auch in einem bestimmten Flügel des Evangelikalen, das klang eben schon an, dass sehr stark kalvinistische Lehrzeugnisse jetzt nochmal in Deutschland in bestimmten Gemeinden stark gemacht werden. Ja, das Westminster-Bekenntnis und diese Bekenntnisse stärker verbreitet werden. Da steht ganz viel Wertvolles drin. Ich persönlich denke, da kann man viel daraus lernen. Ich sehe das kritisch mit der doppelten Prädestination, das habt ihr vielleicht eben gemerkt, ja, weil ich diesem Ansatz der Konkordienformel, der zwar nicht in allem logisch ist, der aber versucht, ganz streng nach dem biblischen Wortlaut zu gehen, für mich überzeugender finde. Was ich eigentlich sagen wollte, ist also, wir haben auch in eurem Bereich, im baptistischen Bereich, verschiedene Bekenntnisse. Ja, ich wollte euch das nochmal deutlich machen, dass auch in dem Bereich sich mal lohnt zu gucken, was haben da auch die Väter im Glauben formuliert. Ich habe euch jetzt die zwei aus der Vergangenheit auch genannt, von 1847 oder auch das von den englischen Baptisten von 1689. Aber jetzt ist die Frage, wie können wir zusammenarbeiten? Wie können wir heute hier zusammensitzen? Und ich finde, da kann uns diese Unterscheidung der altprotestantischen Orthodoxie tatsächlich helfen. Da hat man gesagt, es gibt Fundamentalartikel. Das heißt, die sind ganz, ganz grundsätzlich für unseren Glauben. Und diese Fundamentalartikel kann man nochmal unterscheiden. Primarius, also Fundamentalartikel erste Ordnung, das sind die allerwichtigsten. Das heißt, die sind so eng mit unserer ewigen Erlösung verbunden, ja, dass man ohne, dass man die bejaht, eigentlich gar nicht gerettet werden kann. Also zum Beispiel das stellvertretende Sühneleiden Jesu. Ne? Wer da nichts mit anfangen kann, Jesus hat sein Blut für mich vergossen. Der lehnt einen Grundartikel des Glaubens ab. Während, ich beziehe mich jetzt übrigens auf Beispiele, ein lutherischer Dogmatiker aus Amerika, Franz Pieper, hat einer diesen Namen schon mal gehört? Also wenn Sie mal eine Dogmatik, auch wenn Sie nicht Lutheraner sind, aber es steht viel Gutes drin, wenn Sie eine Dogmatik antiquarisch kriegen können von Franz Pieper, das war ein bibeltreuer Dogmatiker der Missouri-Synode in Amerika. Das ist ja eine sehr konservative lutherische Kirche in Amerika. Auf dessen Beispiele beziehe ich mich hier, von dem kann man viel lernen. Der sagt zum Beispiel, okay, ein Artikel, Fundamentalartikel zweiter Ordnung wäre vielleicht, wenn jemand in der Abendmahlslehre nicht ganz exakt liegt. Ja, also, weil das Abendmahl ist schon so wichtig für unseren Glauben, dass man sagen muss, das hat fundamentale Bedeutung. Ja? Also Christ kommt am Abendmahl nicht vorbei. Aber wenn ich vielleicht sehe, dass einer da irgendwie nicht ganz das Richtige trifft in seinem Verständnis vom Abendmahl, geht der deswegen schon verloren? wenn er darauf vertraut, dass Jesus sein Heiland ist, der am Kreuz für ihn gestorben ist, der ihn durch sein Blut reingewaschen hat. Das wäre vielleicht mal so ein Beispiel für einen Fundamentalartikel zweiter Ordnung. Ja, das heißt, das ist fundamental, der Christ soll darum ringen, um die rechte Erkenntnis, aber soll einem, der da eine andere Erkenntnis hat, nicht gleich das Heil absprechen. Was ja durchaus in der Vergangenheit auch geschehen ist, auch zwischen Lutheranen und Reformierten. Und dann gibt es Non-Fundamentalartikel, also Nicht-Fundamentalartikel. Das sind Dinge, die werden auch in der Bibel gelehrt, vielleicht sogar sehr klar gelehrt, aber die braucht man nicht unbedingt, um gerettet zu werden. Also Franz Pieper nennt das Beispiel Lehre von den Engeln. Ja, da sagt die Bibel viel drüber. Es ist auch wichtig, dass wir da auch da versuchen, bibeltreu zu sein. Ja, aber wenn einer da irgendwie das nicht alles ganz genau begriffen hat, wie das da steht, ja, aber dann ist das nicht ganz so schlimm, ja, wie wenn er zum Beispiel gar keinen Bezug zum Abendmahl hätte, ja, oder was noch schlimmer wäre, gar keinen Bezug zum stellvertretenden Sühneleiden hätte. Ich habe gedacht, vielleicht kann uns diese Unterscheidung eine Hilfe sein, wie wir einerseits das Bekenntnis unserer eigenen Gemeinde ernst nehmen, ja, aber andererseits gewisse Maßstäbe bekommen im Umgang mit Geschwistern, ja, wo wir sagen, gut, das sieht er anders, aber das kann ich noch stehen lassen. Das sieht er anders, das kann man nicht stehen lassen, ja, weil das so grundsätzlich falsch ist. Das lasse ich mal gerade weg. So, dann ist darüber diskutiert worden, wenn sich jemand auf ein Bekenntnis verpflichtet. Das ist ja zum Beispiel bei Pfarrern eigentlich so gedacht. Ja, heute wird das ja alles nicht mehr, ja, in allen Gemeinden und Kirchen scheinbar nicht mehr so ganz ernst genommen. Aber ja, was ich nicht gut finde, da ist gesagt worden, aber das könnt ihr auf euch auch anwenden, wenn ihr Ja zu einem Bekenntnis sagt. Verpflichte ich mich auf ein Bekenntnis, weil ich die Überzeugung habe, das, was da drin steht, ist biblisch? Oder verpflichte ich mich, das ist der Begriff lateinisch quatenus, verpflichte ich mich, sofern es biblisch ist? Müsst ihr jetzt einen Augenblick drüber nachdenken, ja? Weil man würde natürlich immer sagen, ich kann mich nur auf das verpflichten, was biblisch ist. Aber habe ich, wenn ich mich auf ein Bekenntnis verpflichte, schon gleich von vornherein den Vorbehalt, dass ich sage, das gilt nur halb für mich, ja, weil die Hälfte davon halte ich eh für unbiblisch. Dann sollte ich mich vielleicht lieber nicht darauf verpflichten, sondern mir eine Gemeinde suchen, die ein Bekenntnis hat, was meiner Schrifterkenntnis entspricht. Also, versteht, was ich sagen will. Es hat diese Debatte immer wieder gegeben, weil Pfarrer vielleicht gesagt haben, ja, da stehen Sachen drin, die kann ich nicht total bejahen. Ich verpflichte mich nur so weit, wie das meiner Erkenntnis entspricht. Ist es dann nicht vielleicht konsequenter zu sagen, nee, dann such dir lieber eine Kirche oder eine Gemeinde, die deiner Schrifterkenntnis entspricht, ja? Als dass du als U-Boot, ja, in einer Kirche arbeitest, die gar nicht das ausdrückt, was du glaubst. Das finde ich auch nochmal eine wichtige Frage im Umgang mit Bekenntnissen. Also ich will jetzt hier sozusagen nicht die Bekenntnisse bis in die letzte Formulierung hinein zum Dogma heben und sagen, so, und weil du jetzt in dieser Gemeinde bist, dann geht jeder Satz für dich und wenn da mal einer irgendwie anders ist, dann geh gleich woanders hin. Aber es geht doch hier um die Substanz. Also ich will mal sagen, ich will es mal auf ein anderes Beispiel übertragen. Wenn zum Beispiel ein liberaler Pfarrer sagt, na, eigentlich glaube ich nicht an die Jungfrauengeburt. Oder eigentlich glaube ich nicht an das stellvertretende Sühnleiden, mal ganz schlimm gesagt. Ja, ich unterschreibe aber trotzdem, wenn ich Pfarrer werde, ich stehe zu den reformatorischen Bekenntnisschriften. Ja, weil er vielleicht sagt, vielleicht nicht sofern es biblisch ist, aber sofern es meiner Erkenntnis entspricht. Ja, also wenn ich schon diesen Vorbehalt habe, dann würde ich doch eher sagen, komm, dann gründe lieber eine liberale Irrlehrerkirche, ja, als dass du dich jetzt hier auf dieses Bekenntnis verpflichtest und damit deine Kirche unterwanderst. Das ist natürlich genau das, was geschehen ist, ne? Aber das geschieht doch letzten Endes, ihr Lieben, jetzt bitte ich euch Freikirchler, setzt euch jetzt nicht innerlich auf das hohe Ross und sagt, das ist ja nur in dieser verkommenen liberalen Landeskirche möglich. Dieses Problem haben doch die Freikirchen jetzt auch. Ich erinnere mich noch, wie geschockt ich war als junger Christ, habe ich immer gedacht, so die Baptisten, auch wenn ich selber in der Taufe immer anders gedacht habe, aber ich habe immer gedacht, die Baptisten sind noch ein ganz frommer Haufen. Dann lese ich damit einmal irgendwann in die Dea-Spektrum, dass da irgendwie so ein Dozent mal war an der Ausbildungsstelle am baptistischen Seminar, der Zweifel an der Jungfrauengeburt hatte. Hä, denke ich, wie ist das denn möglich beim Baptisten? Ja, also das Problem gibt es ja überall, ja, dass Leute da sind. Der Bund Freier Evangelischer Gemeinden hat doch jetzt die Debatte, dass die jetzt mit einmal sich nicht mehr einig darüber sind, ob praktizierte Homosexualität Sünde ist oder nicht. Ja, das heißt, da tun jetzt schon seit einiger Zeit Pastoren Dienst oder sind schon seit einiger Zeit Gemeinden da, die das anders sehen. Jetzt wusste sich die Bundesleitung nicht anders zu helfen, zu sagen, ja, als Ganzes sehen wir das weiter konservativ, aber einzelne Gemeinden können das auch mal anders sehen. So hat doch der Verfall in der Landeskirche auch angefangen, ihr Lieben. Also, ja, und deshalb sage ich, ja, die Leute sollen konsequent sein und sagen, ich stelle mich zu einer Bekenntnisgrundlage, weil ich aus der Bibel erkannt habe, die ist richtig. Und für die stehe ich auch ein. Ja, ich weiß dabei zwar zu unterscheiden zwischen fundamentalen Artikeln und nicht fundamentalen Artikeln in der Begegnung mit bekehrten Glaubensgeschwistern. Aber ja, ich schipper nicht unter Vorbehalt durch die Gegend und sage nur, sofern ich das für richtig halte. Ja, Johann, der sitzt auf seinem Stuhl, der will hochspringen und mir das Mikro entreißen. Ich kann es ja verstehen. Ihr Lieben, nehmt zum Abschluss das mit. Nehmt zum Abschluss das mit, dass Bekenntnisse, wie ich es eben sagte, ihren Wert haben als eine Liebeserklärung an unseren Gott. Als eine Garantie für Einheit innerhalb einer Kirche, einer Gemeinde, dass sie ihren Wert haben, um Lehre weiterzugeben. Übrigens, um sich auch persönlich Lehre anzueignen. Ja, auch Lehre an eine neue Generation weiterzugeben. Nicht unbedingt, ich sagte, man muss nicht unbedingt die nächste Generation den Wortlaut, jeden Wortlaut auswendig pauken lassen, aber man muss die Lehrsubstanz, die in unseren Bekenntnissen drin ist, vermitteln. Und nehmt Bekenntnisse ernst als eine ganz wichtige Form der Abgrenzung, ohne die es leider noch nie in der Kirchengeschichte ging. Noch nie. Ja, wir leben ja in so milden Zeiten, da wird ja so getan, als wenn das Abgrenzen nur so eine Lieblingsbeschäftigung von so ein paar verbissenen Bekenntniskämpfern wäre. Solche Typen hat es immer gegeben. Ja, die haben nie ein anderes Thema drauf gehabt als Abgrenzen. Habe ich auch kennengelernt. Aber das ist doch eine Unterstellung, ja, wenn gesagt wird, dass alle, die gegen ihr Lehre vorgehen, nur die Messer wetzen würden gegen Glaubensgeschwister. Das stimmt doch gar nicht. Abgrenzung war immer wichtig. Und ich möchte euch nochmal dieses Buch hier, das gibt es aber wahrscheinlich auch nur noch antiquarisch. Wer kennt das? Hier vorne. Wir beide sind schon so alt, dass die anderen das nicht mehr kennen. Das ist echt traurig. Ja, also ich meine das ernst. Das ist leider, gerät sowas in Vergessenheit. Ne? Bekennende Gemeinschaften im gegenwärtigen Kirchenkampf. Stellungnahmen ja, von 1965 in diesem Buch bis 1980. Es gibt auch noch ein zweiter Band. Ja, von der Bekenntnisbildung kein anderes Evangelium mit anderen Organisationen, die versucht haben, zu den aktuellen Herausforderungen, die wir seit Jahrzehnten haben und wie ich eben schon sagte, die wir vor ein paar Jahrzehnten vielleicht nur erstmal in der evangelischen Landeskirche hatten und die jetzt überall reinschwappen. Gute Stellungnahmen hier drin. Das Buch lege ich euch mal zum Angucken da hinten noch hin. Wer das antiquarisch kriegen kann, der sollte das nehmen. So. Gibt es ein Bibelwort? Das kannst du mir nicht verbieten, Johann. So, Moment. Ah, ich habe aber zu schnell weitergeklickt. Jetzt hat er mich oben rausgekickt. Gehen wir nochmal rein. So, das erste also, auf das ihr den sicheren Grund der Lehre kennt. Das zweite, dass ihr euch vor denen in Acht nehmt, die Zwietracht und Ärgernis anrichten, entgegen der reinen Lehre. Und, da habe ich mich ja gefreut, Johann, du hast ja so viele wichtige Bibelverse zum Bekennen gehabt, aber das noch nicht. So lasst uns nun durch ihn, also durch Christus Gott, alle Zeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Ich danke euch für eure große Geduld und Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ihr bei dem weiten Feld, um das es heute geht, ein bisschen barmherzig mit mir seid im Blick auf die Zeit. Ich habe mich gefreut, heute hier zu sein. Johann, jetzt...